Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Große Koalition ist endgültig unter Dach und Fach. Mit ihrer Unterschrift unter den Koalitionsvertrag besiegelten die Parteivorsitzenden von SPD, CDU und CSU, Gabriel, Merkel und Seehofer, das Regierungsbündnis. Vor knapp 3 Wochen hatten sie schon einmal unterschrieben, damals noch unter Vorbehalt, denn die SPD-Basis musste noch zustimmen. Heute sicherten sich die Parteichefs eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu.
Mit 9 Unterschriften ist der Koalitionsvertrag nun besiegelt, die Unterzeichner gut gelaunt und irgendwie erleichtert nach wochenlangem Verhandlungsmarathon. Angela Merkel zitiert CDU-Urvater Adenauer und spielt den Ball an die SPD.
Wenn 2 Menschen immer die gleiche Meinung haben, taugen beide nichts.
2 Leute, die immer gleicher Meinung sind, finden Sie bei uns nicht. Das ist uns wesensfremd.
Auch der CSU-Chef gelobt gute Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten und verwahrt sich gegen Kritik am Koalitionsvertrag.
Wenn man Gutes bewahren will, muss man Landebahnen für die Zukunft bauen und nicht Bunker zur Bewältigung der Vergangenheit.
Morgen soll das Kabinett vereidigt werden. Vorher stellt sich Merkel zur Wiederwahl. Da kann ein Besuch bei den Abgeordneten der SPD-Fraktion nicht schaden. Die haben seit heute einen neuen Chef, Thomas Oppermann. Er will die Große Koalition unterstützen, verspricht solide Umgangsformen und kann sich einen Seitenhieb auf die Vorgängerregierung nicht verkneifen.
Wildsau und Gurkentruppe ist kein Drehbuch für die Große Koalition. Wir wollen vernünftig miteinander regieren und Entscheidungen treffen und getroffene Entscheidungen dann auch umsetzen.
Schwarz-Rot in Feierlaune noch nicht ganz. Erst wenn die Wiederwahl zur Kanzlerin morgen mit akzeptabler Mehrheit gelungen ist, wird sich Angela Merkel wohl kein Wasser mehr ins Weinglas gießen.
Der neue Oppositionsführer im Bundestag, Gysi, sieht den Koalitionsvertrag von Union und SPD kritisch. Der Fraktionschef der Linkspartei sagte dem Mitteldeutschen Rundfunk, der Vertrag sei voller Prüfaufträge. Prüfen heiße immer, dass nichts passiere. Zudem erinnerte Gysi daran, dass viele Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stünden. Die Grünen sehen vor allem den neuen Zuschnitt der Ministerien skeptisch. Viel diskutiert wird über den Wechsel der bisherigen Arbeitsministerin von der Leyen ins Verteidigungsressort.
Volker Kauder, Fraktionschef der Union, salutiert vor der neuen Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Die Kanzlerin steht daneben und lächelt. Mit dieser Personalentscheidung hat Merkel positiv überrascht. Nun wird sich zeigen, ob das von der Leyen im neuen Amt auch hinbekommt. Das Ressort gilt als Minenfeld.
Ich habe einen gewaltigen Respekt auch davor, weil es in der Tat auch keine leichte Aufgabe ist. Aber das Schöne ist einfach jetzt auch wieder neue Themen zu bewegen und da freue ich mich drauf.
Der Bundeswehrverband weiß, welche Themen auf von der Leyen zukommen.
Wir sind mitten in der Neuausrichtung, mitten in der komplexesten Reform in der Geschichte der Bundeswehr. Nächstes Jahr der Übergang in Afghanistan. Ja, also sie muss schnell arbeiten und sie muss schnell entscheiden, aber wohl überlegt, zielorientiert und mit Augenmaß.
Die Linkspartei definiert einerseits Erwartungen an die neue Verteidigungsministerin und stellt andererseits in Frage, ob diese erfüllt werden können.
Vielleicht gelingt es ihr ja auch, die Rüstungsexporte einzudämmen. Das wäre mal ein politischer Erfolg, den ich mir wünschen würde. Ich habe allerdings berechtigte Zweifel, dass wir in der Tat in der praktischen Politik eine Veränderung erleben werden.
Auch der zukünftige Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel steht bereits unter verschärfter Beobachtung der Opposition.
Jetzt hat die SPD die gesamte Zuständigkeit für Energie und wir sind sehr gespannt, welche SPD sich durchsetzt. Ob die SPD, die mit uns zusammen die Energiewende vorangebracht hat, oder die Kohlelobby-SPD.
Noch formuliert die Opposition vor allem Erwartungen an die Regierung. Morgen wird die Kanzlerin gewählt. Danach dürfte die Kritik schärfer werden.
Welche Aufgaben auf die Große Koalition warten, über Chancen und Risiken, informieren wir ausführlich auch auf tagesschau.de. Vor dem Hintergrund der Krise in der Ukraine haben sich heute die Außenminister der EU und Russlands um einen Ausgleich bemüht. Statt einer Annäherung wurde bei dem Treffen in Brüssel jedoch der Interessenskonflikt zwischen beiden Seiten deutlich. Der russische Außenminister Lavrov hielt seinen EU-Kollegen vor, sich in die inneren Angelegenheiten der Ukraine einzumischen. Die EU-Ressortchefs wiederum kritisierten den Druck Moskaus auf die Führung in Kiew.
Die Wege auf dem Maidan in Kiew mögen teilweise versperrt sein, der Weg nach Europa bleibt offen. Mit dieser Botschaft ermuntern nahezu täglich Politiker aus Europa die proeuropäischen Demonstranten in der Ukraine. Russland nennt dies schamlos. Selbst droht es mit harten wirtschaftlichen Sanktionen, sollte sich die Ukraine doch noch Europa annähern. Der russische Außenminister aber äußert heute in Brüssel diesen Satz. Wir stimmen überein, dass jeder die Souveränität jedes Landes, auch der Ukraine, respektieren und es allen Völkern erlauben sollte, frei zu entscheiden, wie sie ihr Land, ihren Staat entwickeln wollen. Sprach's und ging, und wäre es so gemeint, wären Europas Außenminister auch zufrieden. Die Annäherung der Ukraine an Europa hätte in ihren Augen auch für Russland Vorteile. Unsere Assoziierungs- und Handelsabkommen passen völlig zu den bestehenden Handelsverträgen und respektieren die traditionellen Bindungen zwischen Russland und seinen Nachbarn voll. Wir finden, dass die Ukraine gute Beziehungen mit allen Nachbarn haben kann. Aber ob Moskau diese Sicht teilt, daran zweifeln auch hier in Brüssel viele Diplomaten. Russland will Einfluss und es will Europa von seinen Grenzen fernhalten. Deshalb konnte es heute keine Annäherung geben. Jetzt wartet die EU gespannt, was morgen passiert, wenn der ukrainische Präsident Janukowitsch nach Moskau reist.
Viele Flüchtlinge und Armutsmigranten kommen über die Türkei in die Europäische Union. Heute haben Ankara und Brüssel ein Abkommen zur Flüchtlingspolitik geschlossen. Darin verpflichtet sich die Türkei, illegale Flüchtlinge wieder aufzunehmen, die über ihr Gebiet in die EU gelangt sind. Im Gegenzug werden türkischen Staatsbürgern Visaerleichterungen für die EU in Aussicht gestellt.
Irgendwo zwischen dem türkischen Festland und einer griechischen Insel. Flüchtlinge in kleinen Booten auf dem Weg nach Europa. Sie kommen aus Afghanistan, dem Iran oder Afrika, werden von Schleppern losgeschickt auf den kurzen, aber gefährlichen Weg zur nächstgelegenen griechischen Insel. Jährlich schaffen das 40 bis 50.000. Wie viele dabei sterben, ist ungewiss. Jetzt sollen Flüchtlinge, die illegal über die Türkei nach Europa kommen und keinen Anspruch auf Asyl haben, wieder von der Türkei zurückgenommen werden. So will es das Rückübernahmeabkommen, das heute in Ankara unterzeichnet wurde. Im Gegenzug kommt die EU der Türkei bei der Visumpflicht entgegen. In etwa 3 Jahren sollen Türken dann ohne Visum in die EU einreisen können. Das türkische Volk ist sowohl historisch als auch geografisch ein Teil des europäischen Kontinents. In der Geschichte hat sie stets auch in Europa gelebt und den historischen Verlauf Europas beeinflusst. Für die Türkei sei das ein Meilenstein Richtung EU, aber dem türkischen Ministerpräsidenten geht das nicht schnell genug. Dass bis heute die Visumpflicht nicht aufgehoben wurde, hat eher der EU geschadet als uns. Wir finden 3,5 Jahre zu lang und würden uns wünschen, dass es kürzer wird. Nichtsdestotrotz werden wir in dieser Zeit unsere Aufgaben erfüllen. Doch jetzt schon belasten die Türkei 800.000 Flüchtlinge aus dem syrischen Bürgerkrieg. Eine Rückübernahme von Flüchtlingen aus der EU würde diese Situation drastisch verschärfen.
Unterdessen gehen die Vereinten Nationen von einem dramatischen Anstieg der Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland Syrien aus. Bis Ende 2014 werde sich ihre Zahl voraussichtlich auf mehr als 4 Millionen verdoppeln. Die Flüchtlingslager würden nicht ausreichen, um so viele Menschen aufzunehmen, so die UN. Schwere Kämpfe und Luftangriffe werden auch heute wieder aus der syrischen Stadt Aleppo gemeldet.
Der Bürgerkrieg in Syrien wird immer gnadenloser ausgetragen. Über mehreren Wohngebieten der nördlichen Metropole Aleppo sollen Fassbomben aus Hubschraubern abgeworfen worden sein. Hier ein Internetvideo, angeblich von heute Mittag aus dem Viertel Hanano, nahe des Zentrums von Aleppo. Rebellensender zeigen die enorme Zerstörungskraft der sogenannten Barrelbomben. Die Stahlbehälter sind mit Sprengstoff gefüllt, dazu werden Nägel beigegeben und oft auch Öl. Sie sind eine perfide Erfindung der syrischen Streitkräfte und könnten, laut US-Außenministerium, durch die beigefügten Brandbeschleuniger eine Wirkung haben wie Napalm. Gott soll Rache nehmen für dieses Massaker, ruft dieser Helfer. Das Regime von Präsident Bashar al-Assad greift verstärkt zu einer Form der Kriegsführung mit allen Mitteln, um Menschen in Wohngebieten zu terrorisieren, die von Rebellen gehalten werden. Das Gefährliche an diesen Bomben ist, dass sie kaum zu kontrollieren sind. Wie das Medienbüro der Revolutionäre von Aleppo mitteilte, soll gestern bei einem Fassbombenabwurf in der Nähe einer Schule eine große Gruppe von Schülern getroffen worden sein. Die bewaffnete Opposition hat unterdessen mit Vergeltungsangriffen gedroht. Sie forderte Zivilisten in den von der Armee kontrollierten Gebieten auf, sich von Militärstützpunkten und öffentlichen Gebäuden fernzuhalten.
Spenden für syrische Flüchtlinge können Sie bei der Bank für Sozialwirtschaft, Kontonummer 9292, Stichwort ARD Syrien Nahost. Außerdem über spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen finden Sie auf tagesschau.de. Die Sozialistin Bachelet hat die Stichwahl um das Präsidentenamt in Chile gewonnen. Die 62-Jährige setzte sich klar gegen die konservative Kandidatin Mattei durch. Bachelet war bereits von 2006 bis 2010 Präsidentin. Für ihre zweite Amtszeit hat sie zahlreiche Reformen angekündigt, vor allem im Sozialbereich. Chile kämpft noch immer mit den Folgen der Militärdiktatur.
Es ist ihr politisches Comeback als Präsidentin von Chile. Tausende Anhänger feiern Michelle Bachelet in der Hauptstadt Santiago de Chile. Ich bin sehr stolz auf das Land, das wir aufgebaut haben. Aber noch stolzer bin ich auf das Land, das wir in Zukunft gemeinsam gestalten werden. Bachelet will große Reformen durchsetzen, zum Beispiel im Bereich Bildung, ein gebührenfreies Studium für alle. Kostenlose Bildung, dafür sind die Menschen in Chile in den letzten Monaten immer wieder auf die Straßen gegangen. Häufig endeten diese Proteste mit Gewalt. Während der Militärdiktatur hatte General Pinochet das gebührenfreie Studium abgeschafft. Seitdem sind etwa 3/4 der Universitäten privat und damit auch sehr teuer. Rund 40.000 Dollar kostet zum Beispiel ein Ingenieurstudium im Schnitt. Das können sich längst nicht alle leisten. Viele junge Menschen müssen sich hoch verschulden, wenn sie studieren wollen. Um ihre Bildungsreform zu finanzieren, will Michelle Bachelet unter anderem die Unternehmenssteuern erhöhen. Chile ist ein wirtschaftliches Vorzeigeland in Südamerika. Vor allem, weil es viele Bodenschätze wie Kupfer exportiert. Doch der Wohlstand ist ungleich verteilt. Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander. Dagegen will Bachelet jetzt kämpfen. Am 11. März tritt sie ihr neues, altes Amt an.
Immer mehr Kinder und Jugendliche trinken Alkohol bis zur Bewusstlosigkeit. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden im vergangenen Jahr mehr als 26.000 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 10 und 19 Jahren wegen einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus behandelt. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Statistik im Jahr 2000. Besonders markant ist die Zunahme bei den Mädchen. Insgesamt sind aber deutlich mehr Jungen betroffen.
Die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck auf den Internetversandhändler Amazon. An mehreren Standorten wie hier in Leipzig legten die Beschäftigten die Arbeit nieder. Ziel des Ausstands, der mehrere Tage dauern soll, sind ein Tarifvertrag gemäß dem Einzel- und Versandhandel und bessere Arbeitsbedingungen. Der Versandhändler lehnt das ab und orientiert sich an den niedrigeren Konditionen der Logistikbranche. Laut Amazon haben die Proteste bisher keinerlei Auswirkungen auf die Auslieferung der Weihnachtsbestellungen.
In Lyon in der Schweiz sind die nächsten Begegnungen im Fußball-Europapokal ausgelost worden. Im Achtelfinale der Champions League trifft Bayer Leverkusen auf Paris Saint-Germain. Schalke spielt gegen Real Madrid. Zenit St. Petersburg ist der Gegner von Borussia Dortmund. Und Arsenal London bekommt es mit Titelverteidiger Bayern München zu tun. Im 16. Finale der Europa League treffen der FC Porto und der letzte deutsche Vertreter Eintracht Frankfurt aufeinander.
China feiert seine unbemannte Mondlandung. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder, wie die chinesische Sonde auf dem Mond aufsetzt. Das Erkundungsfahrzeug Yutu, zu Deutsch Jadehase, soll nun die Mondoberfläche geologisch untersuchen. Es sei bereits 9 Meter gefahren und hätte Fotos gemacht. Präsident Xi und Ministerpräsident Li lobten die Mission als Meilenstein in der Entwicklung des chinesischen Raumfahrtprogramms.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 17. Dezember.
Bis zur Wochenmitte bestimmen noch hoher Luftdruck und eine milde Südwestströmung unser Wetter.
Den Norden Deutschlands streifen zwar Wolken mit etwas Regen, aber erst ab Donnerstag breitet sich der Regen weiter aus. Heute Nacht ist es vielerorts klar oder nur locker bewölkt. Nebelfelder breiten sich besonders in den südlichen Flussniederungen aus. Im Norden auch dichtere Wolken. Stellenweise fällt dort etwas Regen. Am Tag nach Nebelauflösung verbreitet freundlich. Im Norden und Nordwesten gibt's Wolken. Vor allem vom Emsland bis zur Mecklenburger Bucht regnet es gelegentlich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlichen bis westlichen Richtungen. Heute Nacht südlich des Mains unter klarem Himmel frostig, an der Nordsee dagegen bis plus 7 Grad. Morgen Temperaturen von 0 Grad bei zähem Nebel bis 12 Grad im Schwarzwald. Am Mittwoch noch ähnliches Wetter. Am Donnerstag breitet sich von West nach Ost Regen aus. Im Süden und Südosten fällt am Freitag zeitweise Regen. An der Nordsee Schauer, sonst wird es zum Teil freundlich.
Um 22.25 Uhr meldet sich Karin Mioska mit den Tagesthemen. Zum Start der Großen Koalition, Fragen an den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Anton Hofreiter und Club-WM, Expedition der Weltfußballer nach Marokko. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.